Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die mit Sinn und Verstand wollen ein Wir, sagt der Bundespräsident heute Abend in Hanau. Mehrere Eltern der Ermordeten haben eine lückenlose Aufklärung der Tatumstände gefordert. Auch dafür ist ein Gesetz wie das sogenannte BND-Gesetz von erheblicher Bedeutung. Potenzielle Informanten von Journalisten oder Anwältinnen wollen geschützt werden und nicht ins Visier des Bundesnachrichtendienstes gelangen. Ein breites Bündnis aus Verlegern, Journalistengewerkschaften, öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern warnt jetzt vor Gefahren bei der Novellierung dieses BND-Gesetzes. Kommenden Montag gibt es dazu eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Inneres und Heimat. Zu den Kritikern des neuen Gesetzentwurfs gehört Frank Überall. Er ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Erst noch mal vielleicht zum Hintergrund. Warum hat das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung überhaupt dazu aufgefordert, das BND-Gesetz bis zum Ende dieses Jahres zu überarbeiten?
Ja, genau, da wird es schon spannend, auch im Hinblick auf unsere Kritikpunkte. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass so ein breites Medienbündnis sich hier engagiert. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sehr, sehr eindeutig gesagt, dass hier eben auch die Pressefreiheit tangiert ist. Also ein Grundrecht, Artikel 5 unserer Verfassung. Also es geht nicht nur um allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzungen, sondern es geht ganz konkret um Einschränkungen der Pressefreiheit. Das sagen nicht wir als Betroffene, das sagen die Karlsruher Richte. Das sagt ganz offiziell das Bundesverfassungsgericht.
Kritisiert werden derzeit also vor allem mögliche Neuregelungen beim Quellenschutz. Was genau ist hier geplant? Was heißt das?
Na, bisher ist es so in dem Entwurf, dass nur Personendaten nicht erfasst werden sollen, beziehungsweise erfasst, aber dann geschwärzt werden sollen oder gelöscht werden sollen, wenn sie weitergegeben werden. Nun, Personendatum ist dann beispielsweise der Name und die Anschrift. Aber ich kann natürlich aus den anderen erfassten Daten noch ganz viel zusammensetzen, beispielsweise Bewegungsdaten, beispielsweise auch andere persönliche, inhaltliche Daten, die dann schon relativ schnell feststellen lassen, um wen es geht. Wenn es dann um eine Redaktionsleiterin, einen Redaktionsleiter geht oder, um den Scherz zu bringen, eine einzelne Kanzlerin, ja, da kann man den Namen streichen und auch die Adresse, aber letzten Endes weiß sowieso jemand, worum es geht. Und wir haben es ja hier nicht mit irgendwelchen Hobbyspielern zu tun, sondern mit Geheimdiensten. Das ist deren tägliches Brot, dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Und genau das ist das Problem, wenn es um den Kern journalistischer Tätigkeit geht, nämlich zu recherchieren. Das heißt, sich nicht nur auf eine Pressekonferenz des Innenministeriums oder des BND zu setzen, sondern tatsächlich auch mit Informantinnen und Informanten Kontakt aufzunehmen, was zuweilen in einer problematischen Welt sich abspielt.
Ja, das hätte ja enorme Auswirkungen auf das nötige Vertrauensverhältnis von JournalistInnen und deren InformantInnen. Also das A und O, gerade wenn es um investigative Recherchen geht.
Ja, genau, darum geht es uns vor allem auch. Denn ich selbst recherchiere zuweilen investigativ, habe beispielsweise über das Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet. Und natürlich ist das nicht einfach irgendwo in irgendwelchen Online-Foren so, dass Menschen sich dort anvertrauen, sondern da muss man auch ganz besonders vorsichtig sein, weil natürlich Geheimnisse verraten werden. Da, wo es aber letzten Endes um gesellschaftlich relevante Themen geht, da, wo es Verfehlungen gibt möglicherweise auch, und da arbeiten Menschen, da kann es auch Verfehlungen geben, muss darüber berichtet werden, muss das öffentlich gemacht werden können, damit man darüber diskutiert, ja, damit möglicherweise dann auch strafrechtliche Ermittlungen eingeführt werden. Genauso wie wenn man zum Arzt geht, zu einem Anwalt geht, muss es auch bei Journalistinnen und Journalisten der Fall sein, dass die Informantinnen, dass die Informanten an der Stelle geschützt werden und auch die Journalisten selbst geschützt werden, weil letzten Endes können wir unsere Arbeit nicht mehr verrichten, wenn wir ständig damit rechnen müssen, dass wir und unsere Informanten an der Stelle überwacht werden. Und das ist schlicht und ergreifend, und das haben Gerichte ja auch festgestellt, das ist verfassungswidrig.
Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer Person Kontakt aufnehmen, die als tatverdächtig gilt?
Dann kann es mir passieren, dass die gesamte Kommunikation, wenn ich häufiger mit dieser Person kommuniziere, dann eben in den Fokus der Behörden kommt, mitgeschnitten wird, notiert wird und dann vor allem auch mit anderen Geheimdiensten, mit ausländischen Geheimdiensten geteilt wird. Und jetzt kann man sich trefflich darüber streiten. Es gibt ja dann auch noch Streit darüber, in welche Kompetenzen wird der sogenannte Kontrollrat haben, also ein Gremium, das den BND dann intern auch mit beraten und überwachen soll und auch Maßnahmen vorher dann eben vorgelegt bekommen werden soll. Aber selbst wenn wir mal unterstellen, sicherstellen, dass das alles funktioniert, wo wir uns auch Präzisierungen wünschen. Da, wo schon weitergegeben wird an andere Dienste, ans Ausland, dann kann das schlicht und ergreifend lebensgefährlich werden für Informantinnen und Informanten. Jetzt tun wir doch mal nicht so, dass wir immer nur in Deutschland recherchieren. Wir haben internationale Rechercheverbünde, zum Beispiel zu den Panama Papers. Mhm. Und natürlich hat man es da auch mit schwierigen Persönlichkeiten zu tun. Und wir haben als Medien, die für Deutschland berichten, aber nicht in Deutschland berichten, auch sogenannte Ortskräfte, also oft freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns zuarbeiten, auch mit Recherchen. Und die wären zum Beispiel auch nicht davon erfasst. Also insofern gibt es ein ganzes Bündel von Problemen. Und noch einmal, in manchen Ländern, in Diktaturen beispielsweise, ist das dann für unsere Informantinnen und Informanten wortwörtlich lebensgefährlich.
In diesem Zusammenhang geht es ja auch um die Auslandstelefonüberwachung durch den BND, also Kontrolle aller E-Mails zum Beispiel auch. Was wünschen Sie sich da an Änderungen?
Naja, in der Strafprozessordnung hier in Deutschland ist ja schon klar festgestellt worden, dass eben eine Online-Durchsuchung nicht ohne weiteres möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das mit dem Cicero-Urteil auch nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Eine solche klare, präzise Regelung fehlt im jetzigen Entwurf fürs BND-Gesetz und die wünschen wir uns. Ähnlich wie in der Strafprozessordnung muss klar sein, bei Journalistinnen, bei Journalisten darf es eine solche Online-Durchsuchung nicht geben.
Was erhoffen Sie sich von der Anhörung am Montag?
Na, ich erhoffe mir, dass unsere Argumente nicht nur gehört werden, sondern auch ernsthaft abgewogen werden. Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass das Ganze wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Und das wäre eine Schlappe, die auch die Bundesregierung und auch sie tragenden Fraktionen sicherlich nicht wollen. Insofern sind sie gut beraten, gut zu beraten und auf unsere Argumente sich auch intensiv einzulassen und wohl auch vor dem Hintergrund der Verfassung und der Pressefreiheit abzuwägen.
Wer sind denn in diesem Kontext Ihre konkreten Gegenspieler?
Naja, die Dienste, das heißt die Geheimdienste, müssen natürlich ihre Arbeit machen. Und ich kann rein subjektiv nachvollziehen, dass die natürlich möglichst viele Daten haben wollen. Und natürlich geht es an der Stelle auch um ein hohes Schutzgut. Wir wollen vor Terroranschlägen, wir wollen vor dramatischer Kriminalität gegen unsere Staaten und Staatenverbünde geschützt werden. Das ist ein schwieriges Geschäft und dafür brauchen wir auch Daten, das kann ich nachvollziehen. Nur es muss eben an bestimmten Stellen entsprechende Schranken geben. Und dass man als Geheimdienstler jetzt keine Schranken haben möchte, ja, verständlich. Aber letzten Endes leben wir in einem Rechtsstaat, glücklicherweise, und es gilt die Verfassung. Und daran müssen sich auch Geheimdienste halten.
Was sind im Moment die wichtigsten Signale aus der Politik dazu?
Naja, es hat ja schon erste Nachbesserungen gegeben gegenüber dem allerersten Entwurf. Nach dem Schock, nachdem das Bundesverfassungsgericht eben so geurteilt hat, dass das ursprüngliche BND-Gesetz, das ja auch schon viel kritisiert worden war, auch von uns, gekippt wurde, kommt man langsam auf eine Zielgerade. Und ich mag die Hoffnung an der Stelle auch nicht aufgeben, dass unsere Hinweise dort ernst genommen werden. An einigen Stellen hat man das ja auch schon getan.
Zum Beispiel?
Da ist es beispielsweise dieser Kontrollrat jetzt eingeführt worden. Und wenn personenbezogene Daten dann doch erhoben werden sollen, dann muss der BND-Präsident persönlich eingeschaltet werden und zustimmen. Und zwar das Ganze ex ante, also vorher, so steht es auch ausdrücklich drin im Gesetz. Es gibt durchaus viele positive Punkte, die jetzt schon aufgenommen wurden. Dazu gehören eben diese Genehmigungsfragen. An manchen Stellen ist es aber dann eben noch eine Detailfrage. Und wie das mit Juristen so ist, ich bin ja von Hause aus kein Jurist. Und als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, das mache ich jetzt auch schon seit 5 Jahren, musste ich lernen, dass es manchmal sehr auf Begrifflichkeiten ankommt. Mhm. Und dass ein Tatverdacht jetzt so im umgangssprachlichen Sinne eigentlich klar ist, ne? Man muss einen konkreten Verdacht haben, dass aber ein spezifischer Tatverdacht etwas anderes ist als ein tatsächlicher Tatverdacht. Tatsächlich hört sich für mich sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr klar und sehr deutlich an, hat aber eigentlich weniger zu sagen. Insofern, das war im Zusammenhang mit dem Cicero-Urteil die Unterscheidung, dass ein tatsächlicher, also eigentlich irgendwie gegebener Tatverdacht nicht ausreicht, sondern eher sehr spezifisch sein muss. Eine solche Präzisierung, das fehlt auch hier wieder in diesem Gesetz, eine solche Präzisierung mit einem einzigen Begriff macht unglaublich viel aus in der späteren Praxis und dann auch in der Rechtsprechungspraxis. Und das ist der Grund, warum wir genau auf die Wörter schauen, auf die Begrifflichkeiten schauen, dass da keine Einfallstore gegeben werden für letzten Endes doch wieder eine Verfassungswidrigkeit und damit auch für eine Einschränkung journalistischer Tätigkeit.
Der journalistische Quellenschutz ist in Gefahr, zur Debatte um die Novelle des BND-Gesetzes. Frank Überall vom DJV. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Thank you.